Hi, ich bin Ricky und du bist beim Klickflut Podcast, dem Podcast für Online-Marketing für kleine und mittlere lokale Unternehmen. Hallihallo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen beim Klickflut Podcast Nummer 5. Heute haben wir das Thema SEO oder SEO oder Search Engine Optimization oder Suchmaschinenoptimierung. Alles das Gleiche, ne? Was heißt denn das überhaupt? Und wozu mache ich das? Warum sollte ich das tun? Oder warum solltest du das tun? Und am Ende vom Podcast habe ich dann auch noch einen kleinen Schlachtplan, wie du vorgehen kannst, um ein bisschen SEO bei deiner Unternehmenswebsite zu machen. Dann fangen wir mal an. Also SEO steht für Search Engine Optimization und es hilft deiner Seite, weiter nach oben in den Suchergebnissen zu kommen. Wir nehmen jetzt mal einfach mal Google. Es gibt natürlich auch noch andere Suchmaschinen, aber seien wir mal ehrlich, Google ist schon am wichtigsten. Und wozu mache ich jetzt SEO? Also SEO heißt quasi, dass ihr eure Seite so anpasst, dass der Crawler von Google, das ist ein kleines Programm von Google, das ganze Internet krabbelt, also crawlt, von Seite zu Seite und die einliest in die Datenbank von Google und die dann ausspielt, wenn eine Suchanfrage kommt, die für diese Seite relevant ist. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass der Crawler keine Probleme hat, dass die Seite gut geladen wird, alle Informationen ausgespielt werden, die wichtig sind und unsere Seite über die Seite von den Mitbewerbern oder anderen Leuten heben können. Warum ist denn das wichtig? Das ist eigentlich wichtig. Ich sage das mal in einem Sprichwort, was es im Internet gibt. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ist inhaltlich ungefähr so. Wenn du eine Leiche verstecken willst, dann tu das bei Google auf Seite 2. Dann wird sie niemals jemand finden. Und ungefähr so sieht es auch aus. Fast der komplette Traffic über Google kommt aus den ersten 10 Suchergebnissen. Das heißt, wenn ihr irgendwo auf Seite 5 oder 6 auftaucht, dann wird nicht viel los sein auf der Seite. Außer ihr steuert natürlich mit bezahlter Werbung nach. Aber das ist jetzt nicht Thema von dieser Folge. So, ich habe auf dem Blogbeitrag oder den Shownotes zu diesem Podcast eine Grafik, die könnt ihr euch gerne angucken, die zeigt, wie hoch die Click-Through-Rate ist pro Position unter den Top 10 Ergebnissen bei Google. Die Click-Through-Rate heißt, so und so viel Prozent der Leute, die diesen Eintrag sehen, klicken da drauf und sehen sich dann die Seite an. Und das geht rapide nach unten, je weiter ihr unten seid. Und das ist nur auf der ersten Seite. Es fängt an, bei Position 1 habt ihr eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand klickt von 30,7%. Bei 2 sind es noch 15%, 3 nicht ganz 10%, auf Position 4 6%, 5 4%, auf Position 6 sind es 2,95%, auf Position 7 ein bisschen über 2%, ab 8 rutschen wir dann in die einstellige Geschichte, also in 1,6, bei Position 9 ist es 1,34 und Nummer 10 1,1%. So, was bedeutet das für dich und für deinen Umsatz? Jetzt kommt eine zweite Kennzahl ins Spiel, das ist die Conversion Rate. Die Conversion Rate sagt aus, wie viele der Besucher zu Käufern werden. Also gehen wir mal davon aus, dass deine Conversion Rate bei 3% liegt. Es kaufen also 3 von 100 Besuchern deiner Seite auch was, buchen einen Service oder besuchen dein Geschäft, um dort was zu kaufen. Für den nächsten Schritt nehmen wir an, dass du 1000 Besucher pro Monat hast. Du generierst also 30 mal einen Verkauf, einen Umsatz, einen Kontakt, keine Ahnung. Also 3% von 1000 Besuchern sind 30 Aktionen, die dann ausgeführt werden. Wenn deine Seite jetzt im Moment bei Google auf Position 7 ist, gucken wir nochmal hoch in die Tabelle. Platz 7, 2,16% Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich durchklickt. Und wir schaffen es jetzt, von Platz 7 auf Platz 3 zu kommen. Platz 1 wäre bombastisch, aber machen wir mal kleine Schritte. Wir sind auf 7 mit 2,16% Click-Through-Rate und rutschen jetzt auf Position 3 und da sind wir bei 9,6%. Das würde bedeuten, dass wir die Sichtbarkeit und die Klicks vervierfachen. Also hättest du jetzt 4.500 Besucher pro Monat und 135 mal einen Umsatz, einen Verkauf, was auch immer. Das ist nicht schlecht, oder? Jetzt habe ich erzählt, was hätte sein können. Hätte, ne? Wie gehen wir das Thema SEO jetzt an? So, es gibt zwei Teilbereiche der Suchmaschinenoptimierung. Das ist einmal die On-Page-Optimierung und die Off-Page-Optimierung. Ich habe auch in dem Blogartikel zu diesem Podcast das verlinkt. Von Right.com gibt es ein ganz tolles Wiki für Online-Marketing und für den ganzen Internet-SEO-Kram. Da könnt ihr alles auch nochmal in Ruhe nachlesen. Also, On-Page und Off-Page-SEO. Was ist On-Page-Optimierung oder SEO? Da guckt ihr euch die URL und die Webseitenstruktur an, den HTML-Head, das ist der Teil von der HTML-Seite, den ihr erstmal nicht seht, wenn ihr drauf seid, aber den die Suchmaschinen auslesen können und der Browser. Dann haben wir den HTML-Body und den Text. Da sind dann eure Bilder drin. Da sind eigentlich alle Inhalte drin, die gesehen werden können. Die interne Verlinkung, das heißt, wenn ihr von einer Seite, sagen wir mal, ihr habt einen Artikel, ich habe jetzt einen Artikel über SEO und ich spreche da drin über Keywords und ich habe auch einen Artikel über Keywords, dann setze ich da einen Link und das ist auch gut für die Optimierung, wenn ihr ein bisschen in der Seite hin und her navigieren könnt. Dann guckt ihr, ob das Crawling und das Indexing, also dieses kleine Crawler-Programm von Google, dass der reibungslos durchlaufen kann und eure Seiten, die ihr auch gefunden haben möchtet, einlesen kann. Und dass natürlich auch Seiten, die ihr nicht eingelesen haben wollt, zum Beispiel irgendwelche passwortgeschützten Bereiche oder irgendwelche Downloads für Kunden, die nicht jeder haben soll, dass die halt außen vor sind. Und dann gibt es den technischen Aspekt, also wie schnell wird die Seite geladen und so weiter. So, jetzt kommen wir zu Off-Page-SEO. Das ist im Großen und Ganzen eigentlich Link-Building. Das heißt, dass ihr dafür sorgt, dass Links von anderen Seiten, am besten in eurem Fachbereich, die auch was mit demselben Feld wie ihr zu tun habt, auf eure Seite verweisen, auf irgendwelche Artikel, Inhalte oder einfach auf euch als Spezialisten. Je mehr ihr davon habt, desto besser wird auch das Ranking bei Google. Also das ist alles eine Blackbox. Man geht davon aus, dass es hilft. Und also gerade dieses Link-Building, das macht eine Menge aus immer noch. Und man guckt zum Beispiel auch, dass man keine toxischen Links kassiert. Also das gibt so Verzeichnisse, die stuft Google als super unseriös ein. Und wenn ihr da auftaucht als Link, das sind meistens echt so eine Link-Farm, ihr habt, weiß ich, wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wie ihr da reingekommen seid. Auf jeden Fall habe ich auch Kunden, die haben hunderte Links von diesen toxischen Datenbanken und das zieht die Seite dann wieder runter bei Google, weil die sagen, okay, wenn ihr mit denen was zu tun habt, das sieht nicht gut für euch aus. Da strafen wir euch dann ab. Beim Link-Building halt, wenn ihr Artikel schreibt, wenn Leute über euch schreiben, dass ihr guckt, dass ihr da immer einen Link gesetzt bekommt auf eure Website, weil jeder Link ist wichtig. Und wenn ihr sowas machen lasst von Agenturen, da kostet so ein Link locker mal, also ein neuer Link, einer, zwischen 150, 250 Euro, kommt drauf an, wie wertvoll der ist. Ja, also es lohnt sich schon, da mal nachzuhaken, wenn ihr irgendwo erwähnt werdet oder Partner habt, dass da auch immer ein Link gesetzt wird auf eure Seite. Dann kommen wir jetzt schon zu dem kleinen SEO-Programm für deine Website. Also wie würde ich vorgehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt wenigstens rudimentär das SEO für meine Seite verbessern? So könnte das aussehen. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Sorg dafür, dass deine URLs aussagekräftig sind und deine wichtigsten Keywords enthalten. Keyword-Analyse kommen wir auch nochmal zu, auch nachher gerade bei Google Ads. Die Keywords sind eigentlich die Sachen, für die ihr gefunden werden wollt. Also wenn der Kunde das eintippt in die Suchmaschine, dann soll am besten eure Seite ganz oben auftauchen. Und wenn ihr jetzt eure Domain ist musterfirma.de, dann guckt ihr halt, wenn ihr rote Schuhe verkauft, dass das die Seite musterfirma.de/rote Schuhe gibt. Oder rote Schuhe in Hamburg oder Frankfurt oder München. Und dass die URLs nicht super lang sind. Also das ist auch wieder in dieser Blackbox. Keiner weiß, wie wichtig das wirklich fürs Ranking ist. Aber wenn ihr jetzt so eine gigantisch lange URL habt, ist das auch für die Leute, die euer Suchergebnis dann sehen, ein bisschen verwirrend, weil die möchten ja gerne wissen, wo sie draufklicken. Also das immer im Hinterkopf haben. Man optimiert nicht nur für die Suchmaschine, sondern auch für die Kunden oder für die Besucher der Seite. Als zweites sollten wir darauf achten, dass alle Metadaten ausgefüllt sind. Das ist der Title Tag und die Meta Description. Das ist alles noch im Head, also im Abschnitt Head von der HTML-Datei. Das sind die Infos, aus denen euer Suchergebnis quasi generiert wird. Das, was bei Google angezeigt wird, setzt sich zusammen aus der URL der Seite, dem Title Tag, das ist die Überschrift von dem Suchergebnis, und die Meta Description. Das ist dann so ein kleiner Absatz, der eure Seite beschreibt, damit die Leute wissen, okay, da muss ich hin, das hört sich gut an. Und wenn ihr das nicht kontrolliert, dann bastelt Google sich da selbst was zusammen, zieht sich irgendwie den ersten Absatz oder irgendwas, was Google für richtig hält Und das geht ganz oft ganz schön in die Hose. So, wie können wir das machen? Wir können, ich gehe mal davon aus, eure Seite ist WordPress-basierend. Da haben wir ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, warum das nicht verkehrt ist. Die URL könnt ihr da einstellen, wie das aufgebaut werden soll. Ich würde da zum Beispiel auch davon abraten, wenn ihr das auf eine Blogstruktur aufbaut bei WordPress, dass das Datum mit in der URL ist. Weil man dann auch schnell sieht, dass ihr ältere Artikel habt und das mag Google auch nicht. So, und dann gibt es ein Plugin, Yoast SEO mit Y, da habe ich schon öfter von gesprochen. Da könnt ihr für jede Seite und jeden Blogbeitrag diesen Title, Tag und die Meta-Description anpassen. Und dann seht ihr auch ganz genau, wie das dargestellt wird in der Google-Suche. Und dann ist das so, wie ihr das haben möchtet. Dann als nächstes kommt das Thema Canonical Tags. Das hört sich jetzt seltsam an, ne? Aber das ist einfach, wenn ihr viele Seiten habt, die einen ähnlichen oder gleichen Inhalt haben, dann weiß der Crawler von Google manchmal nicht, okay, Mensch, welche Seite soll ich denn jetzt hier bei mir in den Index reinpacken? Und sucht sich dann eine raus, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt, die einfach nur rudimentär mit eurem Kram zusammenhängt und ihr wollt eigentlich, dass eine andere Seite gefunden wird. Und dann könnt ihr in diesen Canonical Tag, das könnt ihr übrigens auch bei Yoast SEO machen für jede Seite, reinschreiben, nee, ich möchte nicht, dass diese Seite indexiert wird für die Keywords, die gefunden werden, sondern ich möchte lieber, dass du diese Seite hier nimmst. Also ist das quasi ein Link zu dem Inhalt, den ihr auch drin haben wollt. Und das macht auch Sinn, auch wenn es ein Link auf dieselbe Seite ist. Also wenn ihr sagt, das hier ist die Seite, die hier eingelesen werden soll, dass das dann auch da drin steht. Das hilft einfach dem Crawler, das besser zu sortieren. Jetzt kommen wir auf den Body, also auf den Inhalt eurer Seite, das, was die Leute auch sehen. Guckt nach Keywords und nach Synonymen dafür. Es wird immer wichtiger, dass man die One-Stop-Informationsquelle ist für Google, dann schneidet man gut ab. Also ihr habt eure Keywords recherchiert, das möchte ich gerne, dass das drin vorkommt. Und dann setzt ihr dieses Keyword in die Überschrift am besten und ein paar Mal sprenkelt ihr das mit in den Text ein, vielleicht mit in die Bildbeschreibung. Aber nicht übertreiben, das nennt sich Keyword Stuffing und das findet Google nicht mehr lustig. Aber was auch immer wichtiger wird, ist, dass Synonyme verwendet werden, also dass ihr auch mal ein anderes Wort für, dass ich nicht nur SEO hier reinschreibe, sondern auch Suchmaschinenoptimierung oder solche Geschichten. Ich habe das schon mal erklärt, glaube ich, wenn ihr ein Innenarchitekt seid, dann ist der Google-Algorithmus inzwischen so schlau, dass er rausfindet, okay, wenn Leute über Innenarchitektur schreiben, dann kommt da nicht nur immer Innenarchitektur drin vor, sondern dann kommt da auch mal Tapeten, Vorhänge, Bodenbelag, solche Geschichten vor. Also ihr solltet gerne einen guten Inhalt haben mit viel sinnverwandten Wörtern und Keywords, die zueinander passen. Dann kommt eine Sache, die sehr viele Leute ganz oft übersehen, sogar erfahrene Webdesigner. Also manchmal guckt man auf eine Seite und die sieht wunderschön aus, aber da ist dann doch ein Fehler und das ist die Überschriftenstruktur. Ich habe auch ein kleines Beispiel auf dem Blogbeitrag zu diesem Podcast. Da geht es eigentlich darum, dass das erstmal nur eine H1-Überschrift, das ist quasi die Überschrift der ganzen Seite, dass die nur einmal da ist und nicht zigmal noch eine H1-Überschrift, weil das verwirrt den Crawler. Und dass die Struktur passt. Das heißt, es wird, also bei den Überschriften ist das so, H1 ist die größte, H2 ist kleiner, H3 ist noch kleiner, H4 noch kleiner und so weiter und so fort. Dass das Sinn macht, damit der Crawler erkennt, dass die Seite anständig strukturiert ist. Also ihr könnt nur einmal H1 nehmen, dann die nächsten Überschriften sollten H2 sein. Wenn ihr dann in so einem Absatz nochmal wieder Zwischenüberschriften habt, sollte das dann H3 sein. Und ihr solltet auch nur von H3, oder ihr könnt dann von H3 wieder zurück zu H2 und dann macht ihr wieder weiter. Und wenn dann nochmal H2 kommt, nochmal H2 und dann kommt wieder eine Zwischenüberschrift, ist das wieder H3. Wenn das dann noch detaillierter wird, macht ihr H4 und ihr springt aber nicht höher, als ihr angefangen seid, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich setze einfach nicht eine H1-Überschrift, dann eine H4-Überschrift, dann eine H2-Überschrift, dann eine H5-Überschrift, dann wieder eine H1. Springt hin und her. Also das muss alles eine ordentliche Struktur haben. Guckt euch bitte in dem Blogpost das an. Da ist das ein bisschen visueller. Jetzt ist es ein bisschen abstrakt hier, wenn ich davon rede. So, Überschriften haben wir abgehakt. Jetzt nutzen wir die Alttexte für unsere Bilder. Da könnt ihr das auch sehen. Ich habe das auch im Blogartikel ein Foto. Wenn ihr bei WordPress ein Bild hochladet, dann könnt ihr da eingeben, was der Alttext ist. Das wäre dann, wenn ihr zum Beispiel Leute habt, die nicht gut gucken können. Dann wird das da vorgelesen im Browser, damit die sehen, okay, hier ist jetzt ein Mann an der Bar. Oder solche Geschichten. Das bitte ausfüllen, auch Keyword gesteuert, dass das Sinn macht und dieses Bild auch sehr gut beschreibt. Dann nutzt eine Beschreibung mit einem guten Text. Das könnt ihr auch machen. Der muss auch nicht unbedingt angezeigt werden, sondern aber ihr könnt trotzdem eine Beschreibung einrichten. Das ist dann auch für die SEO gut. Und guckt, dass das einen aussagekräftigen Dateinamen habt. Da könnt ihr dann zur Not auch noch das Keyword mit reinbasteln. Muss nicht sein, man sollte es da auch nicht übertreiben, wenn ihr 25 Bilder habt, wo immer wieder dasselbe Keyword auftaucht, dann sagt Google auch hier, hallo mein Freund, muss nicht sein, ne? Aber ansonsten spielt ein bisschen damit. Ihr habt diese Möglichkeiten, viele Leute nutzen die einfach überhaupt nicht. So, dann sind wir wieder bei den internen Links, das wäre dann Punkt 7, dass man für weiterführende Inhalte auf seiner eigenen Website verlinkt. Ausgehende Links sind auch wichtig, das wäre dann der nächste Punkt, dass ihr da guckt, wenn ihr Links nach draußen schickt zu anderen Quellen und so weiter, so wie ich das in dem Blogbeitrag jetzt mache, zu dieser Seite, wie heißt sie nochmal so schön, zur Seite write.com mit dem Wiki, dann setze ich da auch einen Link. Das zeigt eben auch Google, okay, da ist jemand, der nicht nur selbstsüchtig hier für sich seine eigene Seite macht und seine eigene Suppe kocht, sondern ihr seid Teil der Community und des Internets. Hurra, hurra. Nächster Punkt. Erstelle eine Sitemap und reiche diese bei der Google Search Konsole ein. Die Google Search Console, das ist quasi da, wo ihr zu Google sagt, hallo Google, meine Seite existiert und ich möchte, dass du die gerne ausliest und dann bei dir mit in die Datenbank aufnimmst, damit sie gefunden werden kann. Und eine Sitemap ist quasi eine strukturierte Karte von euren Unterseiten. Das heißt, ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie eine Landkarte. Man hat oben die Homepage und dann geht davon ab, okay, was kommt von dieser, das ist die Homepage und dann sind da folgende 15 Unterseiten. Und diese Unterseiten haben wieder folgende Unterseiten und so weiter. Das ist dann quasi für den Crawler so ein Plan, wo er sich langhangeln kann, um auch an alle Seiten zu kommen. So eine Sitemap wird zum Beispiel, wenn ihr euch dieses Yoast SEO Plugin installiert bei WordPress, automatisch für euch erstellt. Und die könnt ihr dann einreichen bei der Google Search Console, damit der Crawler das besser finden kann und der wird euch das danken. Wir sind bei der Sicherheit angekommen. Wenn ihr eure eigene Seite besucht mit einem Browser, sagen wir jetzt mal Chrome, und da steht vorne vor der URL nicht sicher, das ist kein gutes Zeichen. Absolut kein gutes Zeichen und da müssen wir was tun. Das heißt nämlich, dass eure Seite nicht SSL verschlüsselt ist, also nicht per HTTPS zu erreichen ist, was die Seite unsicher macht. Und gerade wenn Leute sensitive Daten bei euch eingeben sollen, wie Kontaktdaten oder meinetwegen was bei euch kaufen sollen und diese Seite ist nicht sicher und die Browser machen euch darauf aufmerksam oder eure Besucher, dass die Seite nicht sicher ist. Da kommt ihr nicht gut mit weg. Und sowas ist nicht teuer. Also meistens ist es umsonst, das ist wahrscheinlich schon in eurem Hosting-Paket mit drin. Da ist eigentlich immer ein SSL-Zertifikat mit drin. Das könnt ihr da aktivieren. Dann ändert ihr bei WordPress das automatisch, wenn jemand auf eure Seite kommt über HTTP, dass er immer auf HTTPS umspringen soll. Das geht, da gibt es auch noch Plugins für, damit das für alle Seiten übernommen wird. Würde ich sofort machen. Wenn euer Hosting-Provider das nicht anbietet, dann gibt es kostenlose Zertifikate von Let's Encrypt. Da habe ich auch einen Link in dem Artikel, in dem Blogpost zu dieser Folge. Und dann sind wir beim Thema Ladezeiten. Da wiederhole ich mich auch ganz oft in ganz vielen Folgen, in ganz vielen Blogbeiträgen. Ladezeiten sind unglaublich wichtig, weil Google möchte, dass der Nutzer nicht lange warten muss. Und die Absprungrate, das heißt Leute, die eure Seite anfangen zu laden, dann aber wieder abhauen, die wird mit jeder Sekunde extrem größer als vorher. Also ihr solltet gucken, dass eure Seite mobil in unter 3 Sekunden geladen werden kann. 2 wäre perfekt. Dafür gibt es auch ein Tool online von Google, das sind die Google Page Speed Insights. Das ist auch verlinkt in dem Blogartikel. Da könnt ihr einfach eure Seiten eintragen, drückt auf Go oder was auch immer da steht, und dann zeigt er euch ganz genau an, wie schnell wird diese Seite aufgebaut auf dem Rechner, wie schnell wird die auf dem Mobiltelefon aufgebaut. Und wenn ihr da Fehler habt oder irgendwas nicht wirklich optimal gelöst ist, dann schmeißt er euch da auch gleich die Fehler raus, und da sind dann auch Lösungsvorschläge, damit ihr wisst, okay, das muss erledigt werden. Dann sind wir ein bisschen schneller. Wenn wir schon dabei sind mit Ladegeschwindigkeiten, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das wäre dann, ob die Website auch für mobile Geräte optimiert ist. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass ihr auf irgendeine alte Website geht und dann sieht das schrecklich aus auf dem Handy und ihr scrollt euch einen Wolf und habt eine Hirnsehnscheidenentzündung, weil ihr da immer nur am Wischen und Wischen und Gucken kleiner, größer seid. Muss auch nicht sein. 2019, absolutes Minimum und Standard, dass deine Website auf dem Mobilgerät anständig dargestellt wird. Und zwar nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch auf dem Tablet. Dann haben wir einfach die Inhalte. Was sehr cool ist und was ich auch sehr hilfreich finde, Google mag es, wenn du multimedial alles aufbereitest. Das heißt, wenn du eine Seite hast, guck, dass du da viele Fotos, Grafiken, Videos mit reinhaust. Das sorgt auch dafür, dass die Leute länger auf deiner Seite bleiben, und je länger Leute auf deiner Seite bleiben, desto besser denkt Google, ist dieser Inhalt auch, weil die Leute nicht kurz gucken und wieder abhauen, sondern wenn die sich erstmal 3 Minuten Video angucken, das sieht schon mal ganz gut aus. Das solltest du immer auch, wenn du einen Blog hast. Zum Blog komme ich gleich nochmal als super Bonustipp. Da habe ich mir nämlich noch was zu angelesen. Das würde ich gerne weitergeben, da bin ich vorher gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Punkt 14. Das ist das Linkbuilding, von dem ich sprach. Versucht, von anderen Seiten Links zu bekommen. Ihr könnt euch eintragen lassen in Unternehmensdatenbanken, da gibt es ein paar kostenlose. Guckt bei so Wirtschaftsvereinen, wenn ihr einen Gewerbeverein vor Ort habt, wo ihr mit drin seid, achtet darauf, dass da auch ein Link zu eurem Laden ist. Wenn die das nicht machen, dann sagt denen, das wäre ganz, ganz toll. Und das ist auch State of the Art 2019, dass man das tut, weil wer einen mag, der linkt einen auch. Und ansonsten könnt ihr Sachen machen, wenn über euch geschrieben wird, in Artikeln online, dass ihr da anfragt, ob ein Link gesetzt wird, hatte ich schon gesagt. Oder ihr schreibt Gastbeiträge irgendwo, weil ihr super viel Ahnung von einem Thema habt und sucht euch dann eine Plattform, auf der ihr helfen könntet und euer Wissen teilen könnt. Dann solltet ihr da auch mit einem Link bezahlt oder entlohnt werden. Das hilft euch, und das sollten die Leute eigentlich auch verstehen. Und das ist so wie vieles im Leben. Wer nicht fragt, kriegt auch nichts. Und wenn man lieb fragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute einem auch da helfen und mit einem Link aushelfen. Das Letzte, was ich heute noch hier in der kleinen SEO, in dem kleinen SEO-Schlachtplan drin habe, hängt auch mit den Ladezeiten zusammen. Besorgt euch ein Plugin, was automatisch die Bilder verkleinert und damit auch die Ladezeiten verringert. Ich habe hier auch einen Link gesetzt in dem Blogbeitrag. Das wäre dann für Smash. Habe ich auch schon drüber gesprochen in anderen Folgen. Das macht erstmal eure ganzen Bilder, die ihr hochgeladen habt, kleiner, passt die an. Und wenn ihr in Zukunft Sachen hochladet, werden die automatisch verkleinert und in die richtigen Größen gebracht. Das ist Gold wert. Das gibt eine Free-Version und eine Bezahlversion. Die Free-Version ist schon mal tausendmal besser, als wenn ihr gar nichts macht. Wie gesagt, Link ist im Blogpost. So, und jetzt kommen wir zu dem kleinen Geheimtipp. Ich bin da nie drüber gefallen. Also nicht, dass ich es falsch gemacht hätte vorher oder falsch beraten hätte, aber ich habe da nie Zeit drauf verschwendet, darüber nachzudenken. Wenn Leute sagen, ja, wir haben ja einen Blog, aber das bringt uns nicht viel. Wenn ihr einen Blog habt, wo ihr nur über euch schreibt, wo nur drin steht, ja, hier, da, so war das Sommerfest und das ist unsere Weihnachtsfeier und wir haben dieses neue Produkt und wir haben das und das und unser Geschäftsführer geht in Ruhestand, so weiter und so fort, das bringt natürlich nicht viel. Also das bringt absolut nicht viel für die SEO. Und da habe ich einen Artikel gelesen, wo das auch sehr schön beschrieben ist, dass das total ein Schuss an die Wand ist und ihr euch die Zeit eigentlich sparen könnt, wenn ihr deswegen den Blog überhaupt nur aufgezogen habt. Wenn ihr ein Unternehmen habt, sagen wir mal, ich biete, oh, meine Frau kommt nach Hause, hoffentlich kommt die hier nicht gleich rein, in die Aufnahme. Also sagen wir mal, ihr bietet Dienstleistungen an für, sagen wir mal, ihr seid ein Immobilienmakler. So, dann wollt ihr gefunden werden, wenn jemand schreibt, jemand irgendwas sucht zum Hausverkauf. Da ist es ein super Blogbeitrag, wenn ihr schreibt, diese 10 Dinge sollten Sie beachten beim Hausverkauf. Oder mit diesen 5 Tipps bekommen Sie 20% mehr Verkaufspreis. Das macht Sinn. Da werdet ihr geholfen, weil ihr, da werdet ihr gefunden, weil ihr hilfreichen Content anbietet. Und das relevanter Inhalt ist. Wenn da einfach nur steht, wir verkaufen Häuser und wir sind super klasse, super, super, super toll, da werdet ihr nicht mit unter die Top 10 kommen. Einfach weil ihr keinen Mehrwert anbietet. Also wenn ihr einen Blog macht, dann seid hilfreich, bietet Informationen, schreibt Beiträge über Dinge, die andere Leute interessieren, die eure Zielgruppe interessieren und nicht darüber, wie fantastisch und großartig ihr seid. Da hat keiner Zeit für. Damit beschließen wir dann jetzt die Folge. Danke fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge schauen wir uns vielleicht mal das Thema Google Ads an. Ich sage jetzt einfach, nächstes Mal gucken wir uns das Thema Google Ads an oder wie das früher hieß, AdWords. Ich freue mich schon. Das Internet macht Spaßfaser, Glasfaser. Für Videos, das Glasfaser, Glasfaser. So, das war unsere Folge für heute. Abonnier den Podcast und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, geh auf klickflut.de. Da gibt es auch noch andere Infos zum Online-Marketing. Bis nächstes Mal. Dann nagel ich nicht ein und stell mein Leben aus dem Bein.